Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Matthias und ich haben heute Dr. Anne-Sophie Geier zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin des Spitzenverbands Digitale Gesundheitsvorsorge. Gesundheitsversorgung.
Wir haben vorher über Vorsorge und Prävention gesprochen.
Genau. Freudscher Versprecher. Ja, erstmal herzlich willkommen, Anne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du heute bei uns zu Gast bist und diesen Podcast bereicherst. Aber bevor wir jetzt einsteigen, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name hast du ja schon genannt. Meine Rolle, ich bin Geschäftsführerin des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung seit 3,5 Jahren inzwischen. Eigentlich irgendwann mal Pharmazie studiert und über Umwege da gelandet, wo ich bin. Und ja, mache das mit sehr viel Leidenschaft und in ganz vielen unterschiedlichen Themenbereichen. Da werden wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen. Also von Telemedizin über digitale Therapien, digitale Prävention und digitaler Pflege. Ja, bin ich überall tief drin im Verband und auch mit allem rund um das digitale Ökosystem und was für Unternehmen relevant ist.
Ja, also vielen Dank, Anne, für die Anmoderation. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst. Das leitet tatsächlich gerade zur nächsten Frage über. Und du hast jetzt gesagt, du hast in verschiedenen Bereichen vorher gearbeitet, hast immer wieder Berührungspunkte mit dem Gesundheitswesen gehabt. Was war aber dann tatsächlich vor 3,5 Jahren so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt in eine Geschäftsführung von einem Verband, der dann auch gegründet worden ist? Das wäre mal, glaube ich, ganz wichtig zu wissen und zu erfahren.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch rückblickend so ein bisschen Muster bei mir erkannt. Ich mag es unglaublich gern, wenn neue Bereiche aufgebaut werden. Und ich habe damals auch meine Promotion in einem Bereich gemacht, der Pharmazie, der da noch sehr neu war, habe das damals in den USA kennengelernt. Heute, ja, würde man sagen, das Big Data Analysis. Im Prinzip, das hat mich nie wieder losgelassen, diese Möglichkeit, die wir durch Datenanalyse haben, wenn wir es gut machen. Und genau, bin dann über eine andere Station, die auch für Pharmazeuten damals noch gar nicht so lange bestand, nämlich die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln. Also da geht es darum, welchen Wert hat eigentlich ein neues Arzneimittel und wie können wir den dann im Nachhinein auch bepreisen. Und DIGA, die kam ja dann auch 2020 und das war dann für mich der Punkt zu sagen, das ist so spannend zu sehen, dass da eben auch ein Prozess aufgesetzt wird, wo ein Evidenznachweis, ein Studiennachweis erfolgt und darauf basierend dann auch eine Vergütung. Und diesen ganzen Komplex, den wollte ich aktiv mitgestalten und zwar ja die Stimme der Hersteller da vertreten, weil ich das wirklich sehr, sehr beeindruckend finde und extrem wichtig für die Versorgung, welche tollen Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Es geht wirklich vielfach darum, die Erkrankung kausal anzugehen, also an der Wurzel mit zum Beispiel verhaltenstherapeutischen Maßnahmen. Und das schafft kein Medikament. Ja, das ist oft Verbesserung der Symptome, aber es geht nicht an die Wurzel der Erkrankung. Kommt auch drauf an, auf den Wirkmechanismus natürlich. Aber das hat mich fasziniert, wie digitale Therapien Erkrankungen wirklich, ja, nicht nur lindern können, sogar vielleicht auch heilen können und welche Chancen wir da haben und dass wir das neu aufbauen in Deutschland.
Wenn du jetzt so auf die letzten Jahre zurückblickst, wie würdest du das beschreiben? Wie unterscheidet sich die Arbeit in einem Verband von, ja, einer Arbeit in einem Unternehmen klassischerweise? Und was konntest du denn aus deiner bisherigen beruflichen Laufbahn da auch implementieren oder nutzen, was jetzt halt total wertvoll vielleicht auch für deine Verbandarbeit ist?
Ja, ich glaube, ich habe vor der Übernahme der Rolle, die ich jetzt habe, das Gesundheitssystem ganz gut kennengelernt. Also ich war in der Rolle davor eben auch beim gemeinsamen Bundesausschuss. Da wird ja immer so der kleine Gesetzgeber genannt. Da werden viele Leistungen im GKV-System dann ja spezifiziert, festgelegt, Vergütungsthemen. Und es ist ein sehr politisches Umfeld, ein juristisches Umfeld, aber auch gleichzeitig ein Umfeld, wo natürlich auch viel wissenschaftlich Daten angeschaut werden. Und es lehrt einen sehr gut, wie das System funktioniert. Und ich glaube, da habe ich erstmal einen sehr, sehr guten Überblick bekommen. Gleichzeitig natürlich, und das hilft mir auch jetzt immer noch, die Frage, wie muss ich eigentlich einen Nachweis aufsetzen, damit er wirklich Stand hat. Also ich leite bei uns auch sehr lange die Arbeitsgruppe Evidenz geleitet, weil das ist natürlich total wichtig, wenn ich was Neues ins System bringe, dass ich auch die Wirksamkeit zeige. Und das machen die Hersteller wirklich außerordentlich gut. Wird öffentlich manchmal anders diskutiert, aber die Studien sind wirklich von sehr, sehr hoher Qualität. Und genau, dann gleichzeitig, ihr habt angesprochen, was ist anders als in einem Unternehmen? In einem Verband geht es natürlich auch viel darum, eine gemeinsame Position zu erarbeiten. Kann ich zum Beispiel sagen, dass bei uns es wirklich so ist, dass viele Unternehmen, eigentlich fast alle, wir haben bei so vielen Themen sehr, sehr schnell einen Konsens, weil wir sehen, was eigentlich zu machen ist in der Versorgung, um das zu verbessern. Aber das ist etwas, was sich natürlich von einem reinen Job in einem Unternehmen unterscheidet. Du hast natürlich immer die Metaperspektive und musst eben auch rausarbeiten und nach außen kommunizieren, was ist die gemeinsame Haltung der Unternehmen, die wir vertreten.
Also sehr spannende Einblicke, Annena. Also wirklich tatsächlich richtig, richtig interessant. Und so wie du sagst, es hat sich ja die letzten Jahre massiv viel geändert, zum Positiven auch geändert. Ich glaube, das ist auch insgesamt sehr, sehr positiv von allen aufgenommen worden, diese Veränderung. Aber wir haben jetzt schon so ein bisschen über den Verband gesprochen. Vielleicht holst du nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Also was genau der Verband macht, wer im Verband dort unterwegs ist, was ihr für eine Rolle habt. Du hast ja gerade auch schon die Politik so ein bisschen angesprochen als Sprachrohr und welche Ziele ihr natürlich auch als Spitzenverband verfolgt.
Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Verband von inzwischen über 170 Unternehmen, alle im E-Health-Bereich, alle ja produktfokussiert, viele auf den Patienten. Aber es gibt auch welche, die Healthcare Professionals als Zielgruppe sozusagen haben. Und es geht uns im Verband darum, eine qualitativ hochwertige, evidenzbasierte Versorgung in Deutschland von digitalen Gesundheitslösungen zu etablieren. Wir ebnen den Unternehmen den Weg dahin. Also wir versuchen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Unternehmen nachhaltige Businessmodelle aufbauen können in Deutschland. Und dazu gehört, sage ich mal, jetzt das klassische Verbandsgeschäft. Das heißt, wir bringen Ideen ein in der Politik, in bilateralen Gesprächen, aber natürlich auch bei der Kommentierung von Gesetzen. Was wir aber auch machen, ist, dass wir Mehrwerte zu diesen digitalen neuen Lösungen kommunizieren an die Healthcare Professionals. Also wir sind inzwischen einer der größten Schulungsanbieter auch für Themen rund um digitale Therapien und auch Telemedizin, aber eben auch für die Öffentlichkeit, dass überhaupt bekannt wird, was machen diese Lösungen und warum brauchen wir sie in der Versorgung.
Ja, und wenn du jetzt auf die letzten zwei, drei Jahre zurückschaust, wir hatten es jetzt eingangs ja schon mehrmals angedeutet, es ist ja viel passiert. Was waren da so auch Erfolge, die ihr als Spitzenverband erzielen konntet in der Arbeit, wie du sie jetzt eben auch gerade beschrieben hast?
Ja, das ist eine total interessante Frage, weil wir uns auch gerade intensiv damit auseinandersetzen, wie definiert man eigentlich KPIs, Erfolg im Bereich der Interessensvertretung, weil beim Unternehmen ist eine Steuerung vom Unternehmen datengetrieben inzwischen ja total normal und wir beschäftigen uns gerade auch eben damit, wie kann man datengetrieben einen Verband steuern und deswegen ist die Frage des Erfolgs sehr, sehr interessant, also wie messe ich das, ja. Und was wir auf jeden Fall sicherlich sagen können, ist natürlich die Reichweite, die wir inzwischen haben. Also klar, irgendwie, ne, das kann man sehr, sehr einfach messen über Social Media oder sonstige Tools eben. Und das andere ist aber auch genau, wie viel von unseren Forderungen, die wir vorher ausarbeiten, zusammen mit den Mitgliedern, schaffen es denn ins Gesetz? Und das muss man sich aber natürlich immer genau anschauen. Es ist nicht alles, was die Versorgung verbessern würde, sozusagen Material, was ins Gesetz gehört, sondern es gibt auch untergesetzliche Normen, Berufsrecht und so weiter, wo wir glauben, dass da Veränderungen positiv wären und das machen wir dann eben, schauen uns an, was ist das Ziel, was ist die Umsetzungsmaßnahme und gucken dann eben auch, mit wem muss man sprechen. Also es ist nicht immer nur ein Punkt, den wir gerne im Gesetz sehen wollten, schafft es dann, sondern es ist eben auf ganz vielen Ebenen. Und es ist auch manchmal so, dass wir zum Beispiel sagen, wir müssen Prozesse, die sich einschleichen, die aber sehr, sehr schädlich sind für Patienten oder auch Ärzte, zum Beispiel das Thema Therapiesteuern bei Besteuerung bei den Krankenkassen, dass die quasi bei einer DiGA-Verordnung dann nochmal Kontakt mit dem Patienten oder dem Arzt aufgenommen haben, auf eine andere Therapie steuern wollten, dass das eben auch in einem offiziellen Brief von der Aufsichtsbehörde zum Beispiel thematisiert wird. Auch das ist natürlich etwas, was ja sehr wichtig ist für die Branche, was aber jetzt nichts erstmal mit einer gesetzlichen Änderung oder so zu tun hat, ne?
Jetzt hattest du ja die KPIs auch angesprochen. Da finde ich das auch nochmal spannend, weil ich könnte mir vorstellen, dass ja so auch die KPI-Messung aus dem Grund, dass ja Prozesse, wenn sie politischer Natur sind, auch einfach länger dauern und dann, wie du das auch gerade beschrieben hast, dass es nicht schwarz und weiß gibt oftmals, sondern Anmerkungen werden aufgenommen, werden abgewandelt etc. Wie nähert euch dann trotzdem so einer KPI-Messung an? Also wenn ihr jetzt nicht sagen könnt, wir können das zum Beispiel in OKRs im Quartal messen, weil es einfach viel längere Zeiträume sind, weil es anders funktioniert. Wie tastet ihr euch an diesen Prozess ran der KPI-Messung?
Also wir haben tatsächlich OKRs definiert auf verschiedenen Ebenen. Und jetzt die spezifische Fragestellung, was schafft es in Gesetz, ist eher eine qualitative Geschichte, ja, weil das, genau, also auch unter den Hörern, wenn da jemand eine andere Idee hat, gerne melden, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr neues Terrain, zu schauen, okay, wie ist eigentlich, muss eigentlich ein Verband in der Zukunft aufgestellt sein? Und was uns zum Beispiel auch total wichtig ist, haben wir auch in die Satzung aufgenommen, ist Transparenz und auch Nachhaltigkeit. Also wir haben zum Beispiel auch unsere Mitgliederversammlung nach Nachhaltigkeitskriterien organisiert, was das Essen angeht, was die Anreise und so weiter angeht. Also wir beschäftigen uns auch grundsätzlich mit Themen, die natürlich auch Unternehmen haben, die wir aber auch eben auf das Verbandswesen transferieren. Und genau, ja, also das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, nach welchen, ja, wie werden Verbände in der Zukunft gesteuert? Und genau, wir sind da auch gerade einen, glaube ich, ganz guten Prozess da, das aufzustellen.
Spannende Einblicke, also ein Aufruf gilt, wer Lösungen hat, darf sich bei einem melden.
Also wir haben, genau, wir haben für uns schon welche gefunden, aber ich glaube, es ist auch sehr abhängig von der Branche, ne? Also das kann in einem anderen Bereich, können eben andere Sachen wichtig sein, wobei natürlich die Frage, wie viel Reichweite habe ich, um meine Messages zu platzieren und so weiter, ich glaube, das ist schon auch in jedem Bereich relevant.
Vielleicht noch ganz kurz der Nachklapp zu dieser Frage, weil ich das ganz spannend finde. Ihr seid ja jetzt auch ein Verband, der vergleichsweise jung ist. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch einige Quereinsteiger, die aus Unternehmenskontexten kommen und so. Hilft euch das auch nochmal, weil du das jetzt mehrmals betont hast, moderner Verband, nochmal anders Verbandsarbeit zu machen oder anders auf dieses Thema draufzuschauen?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also wir arbeiten mit Slack als Workspace, haben da inzwischen 800 Personen von den Unternehmen integriert. Das heißt, wir haben eine sehr schnelle Kommunikationsmöglichkeit. Wir haben viele der Gründer, Geschäftsführer, aber auch, ja, der wirklich sehr engagierte Mitarbeiter sind bei uns im Ehrenamt tätig. Und wir haben eben bislang eben nicht so ein Referentenpool, wo wir sagen, das ist immer noch so eine Zwischenebene, sondern viel wird wirklich von den Mitgliedern selber vorangetrieben und wir sind eine Plattform, die das ermöglicht als Verband, natürlich immer nach gewissen Regeln. Und ich glaube, ja, dadurch, dass wir versuchen zu schauen, wie können wir uns technologisch möglichst so aufstellen, dass sehr schnell alle Informationen erreichen, dann eben auch sich schnell die Mitglieder zum Beispiel eine Meinung bilden können zu einem gewissen Thema, können wir überhaupt die Frequenz und die Qualität der Beiträge, die wir so bringen, liefern, weil wir tatsächlich auch, die Geschäftsstelle selber ist ja sehr klein und genau, deswegen sind wir auch darauf angewiesen, dass so ein Zahnrad gut ins andere greift und auch viel Engagement von den Mitgliedern da ist.
Wollte ich gerade aufgreifen, Anne, das ist ein guter Punkt, weil wenn ich es richtig weiß, kannst du mich gerne korrigieren, ihr habt ja dann auch diese eigenen Fachbereiche, wo eben jeder in seinem Spezialthema mitarbeiten kann, die dann Lösungen erarbeiten, wo einer mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, den Hut auf hat und das wieder nach draußen kommuniziert. Damit habt ihr sicherlich die Qualität dahinter, ne, durch die Mitglieder, aber ihr habt halt auch die Schnelligkeit dahinter, auf dieses ganze Thema zu reagieren, weil es passiert ja massiv viel und es kommt ja ständig was Neues. Ich denke, dass die Struktur ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass ihr so erfolgreich seid.
Ja, also ich glaube, ich kenne jetzt nicht jeden anderen Verband von innen. Ich glaube, diese Struktur der Arbeitsgruppen gibt es prinzipiell wahrscheinlich schon in vielen Verbänden. Allerdings ist es so, natürlich die Frage, wer hat diese Rolle inne? Wie ist das Engagement der Mitglieder? Wie ist die Priorisierung für Themen? Und ja, wir versuchen da tatsächlich schnell an den Themen dran zu sein, aber auch genau, weil unsere Ressourcen eben begrenzt sind, auch zu schauen, okay, wo ist was jetzt wirklich relevant ist? Ich glaube, das ist auch klar, weil du hast es gesagt, also es gibt so unglaublich viel, was man kommentieren kann. Und wir versuchen aber auf allen Ebenen, wo es relevant ist, und das ist dann auch eine Spezifikation, die rausgegeben wird, zum Beispiel, wo man sich wirklich in die Details einarbeiten muss, suchen wir natürlich die Experten aus dem Verband schnell dafür zu gewinnen, weil da liegt dann manchmal auch eben eine absolute Relevanz fürs Businessmodell und auch dafür, dass die Versorgung wirklich, ja, gut ablaufen kann, weil, ja, die Spezifikationen schreiben, die brauchen eben auch diese Perspektive der Unternehmen, damit man das gut ausarbeiten kann.
Absolut. Jetzt hast du uns ja viele Einblicke schon zum Verband gegeben. Wir sind ja hier bei Rocketing Healthcare, ein Startup Healthcare Podcast. Da vielleicht nochmal, lass uns nochmal einen Blick drauf werfen, was speziell einfach diese Mehrwerte sind, die Startups haben aus dem E-Health-Bereich, wenn sie an den Spitzenverband angedockt sind. Was macht ihr da genau? Wie unterstützt ihr die Teams? Wie funktioniert da der Prozess? Hol uns da vielleicht mal ab und die Zuhörerinnen.
Sehr gerne. Also wir machen das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Zum einen haben wir sehr viel Angebote, was Wissenstransfer angeht. Also wir haben, glaube ich, fast jede Woche eine Schulung. Alles, was ihr über das Gesundheitssystem wissen müsst, lernt ihr in diesen Schulungen, könnt da eure Mitarbeiter hinschicken oder natürlich auch selber teilnehmen. Das geht von Heilmittelwerberecht, Medizinprodukte, Regularik, Selektivverträge, was muss ich eigentlich wissen? Also wirklich sehr, aus meiner Sicht, mit sehr hochkarätigen Speakern, das ist uns auch ganz wichtig, ja, dass das gut besetzt ist immer. Also das ist erstmal das ganze Webinar-Thema. Dann hatte ich ja schon erwähnt, wir haben die Arbeitsgruppen, wo ihr, je nachdem welchen Reimbursement-Pathway ihr euch fokussiert, entweder im GKV-System, aber auch darüber hinaus. Also haben wir ganz viele spannende Gruppen, wo eben Unternehmen drin sind, die genau dieselben Fragestellungen habt, wo ihr gegenseitig lernen könnt und wo ihr eben eure Position einbringen könnt, die wir dann wieder in die Politik tragen. Dann haben wir noch ganz viele andere Sachen. Also ich hatte das Schulungsprogramm für Ärzte schon angesprochen. Da supporten wir auch unsere Mitglieder. Das sind CME-zertifizierte Schulungen, die wir dann gemeinsam aufsetzen. Wir haben ein Bug-Bounty-Programm. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das haben wir neu aufgesetzt. Da geht es darum, dass wir mit einer Plattform zusammenarbeiten, Integrity heißt die, und da sind ethische Hacker drauf und ihr könnt eure Lösung da prüfen lassen, ob da irgendeine Sicherheitslücke noch vorhanden ist. Und die es gemacht haben, waren da schon sehr, sehr zufrieden. Das ist normalerweise relativ teuer, wenn man das als Unternehmen macht. Aber gerade im Gesundheitsbereich ist das so wichtig und war es uns so wichtig, dass wir da dieses zusätzliche Angebot für die Mitglieder geschaffen haben. Genau, wir haben natürlich Veranstaltungen, wo ihr das Ökosystem noch besser kennenlernen könnt, wo ihr euch vernetzen könnt. Genau, das sind vielleicht mal so ein paar der Highlights aus unserem Verband.
Du hast ja jetzt gerade beschrieben, also zum einen das Netzwerken, zum anderen eben auch die Weiterbildung, aber vielleicht so als, damit sich die Hörer, weil viele kennen sich einfach auch noch nicht so aus mit Verbandsarbeit. Wenn man sich jetzt so einen Arbeitskreis anschaut, da erarbeitet man Themen, weil du hattest es ja gerade beschrieben, dann aus dem Arbeitskreis kommen sozusagen Themen raus, die für die Teilnehmer wichtig sind und ihr tragt es an die Politik heran. Kannst du das mal beschreiben, was das bedeutet? Nur damit unsere Hörer sich das auch mal vorstellen können, was Herantragen an die Politik denn ganz praktisch beinhaltet.
Ja, genau. Also wenn wir uns zum Beispiel, ich nehme jetzt mal raus, den Bereich Telemedizin. Da haben wir uns natürlich vorher Bereichsziele gesetzt, die wir mit allen abgestimmt haben, überlegt haben, was braucht es eigentlich, damit Telemedizin in Deutschland eine andere Relevanz bekommt. Ihr wisst vielleicht auch, dass wir bis vor wenigen Wochen, muss man sagen, so eine 30%-Grenze drin hatte. Also der Arzt durfte nur 30% seiner Behandlungsfälle telemedizinisch behandeln. Das war ein unglaublicher Blocker neben ein paar anderen Sachen, zum Beispiel Heilmittelwerbegesetz, das ist noch aus einer Zeit, als Fernbehandlung komplett verboten war, diese Formulierung. Es gibt so eine Ausnahmeregelung, wann man dann doch werben kann, aber das ist wirklich schwierig. Die Gerichte haben da ständig Urteile, die das nicht einfach machen für die Unternehmen. Dann haben wir so eine ganze Liste zusammengestellt, was an Punkten aus unserer Sicht verbessert werden müsste und sind damit dann in die Gespräche zum Beispiel mit den Abgeordneten gegangen, die diese digitalpolitischen Themen im Gesundheitsbereich für ihre Regierungspartei verantworten, haben die ihnen vorgestellt im Gespräch oder es gibt ja auch viele öffentliche Gesprächsrunden dann, wo man das dann wieder einbringt und haben dann das natürlich auch nochmal kommentiert, wenn das Gesetz, das Digitalgesetz war das in dem Fall, rausgekommen ist, wie die genaue juristische Formulierung sein muss, weil auch das ist ein ganz klares Learning. Es denkt ja keiner für einen mit. Also man muss schon auf verschiedenen Ebenen sozusagen sein Ziel ausformuliert haben. Das kann einmal für quasi Politik oder Öffentlichkeit auf einer anderen Flughöhe sein, als es zum Beispiel dann der juristische Text ist, den man sich vorstellt, um eben verschiedene Leute damit zu erreichen. Und ja, und wir haben es, also neben uns ist es ja, wir waren nicht die Einzigen, die sich dafür eingesetzt haben, aber auch die Politik, das war auch im Koalitionsvertrag schon angelegt, hat das gesehen, dass Telemedizin in Deutschland einen anderen Standpunkt bekommen muss, dass wir es mehr einbinden müssen. Und ja, das wird jetzt passieren. Jetzt liegt es gerade bei der Selbstverwaltung, das Thema. Und auch das werden wir natürlich dann weiter begleiten. Und ja, so ist jetzt mal so eine Genese in einem spezifischen Bereich. Genau.
Ja, sehr spannend, weil tatsächlich im Healthcare oder im Gesundheitswesen funktioniert halt alles ein bisschen langsamer am Ende des Tages, ne? Braucht man einen langen Atem. Ich denke, das ist auch immer wichtig, dass die Teams das auch wissen. Es geht halt einfach nicht schnell tatsächlich. Jetzt hast du gerade Telemedizin beschrieben. jetzt mal mit dem Blick vielleicht von deiner persönlichen Warte aus oder vielleicht auch vom Verband, egal, wo siehst du gerade tatsächlich die größte Herausforderung im Gesundheitswesen, gerade im E-Health-Kontext, wo du sagst, okay, also das ist unser primäres Ziel oder mein primäres Ziel, da möchte ich unbedingt was verändern. Also es gibt viele Herausforderungen, aber gibt es eine Herausforderung, die du rausheben möchtest, wo dir im Herzen liegt?
Ja, man muss ja schon sagen, wir haben, das ist wirklich von Bereich zu Bereich total unterschiedlich, wo es dann jetzt am meisten hakt. Ja, also bei DIGA ist es dann was anderes als bei Telemedizin, ist es was anderes als bei digitaler Prävention. Deswegen, und wir priorisieren jetzt nicht und sagen, nur DIGA ist für uns relevant, sondern das habe ich ja eigentlich schon gesagt, wir bilden E-Health in der gesamten Breite ab. Ich glaube, was total wichtig ist, ist der Aspekt, wie können wir eigentlich eine nachhaltige Wirtschaft und quasi wirklich einen digitalen Mittelstand in diesem Bereich aufbauen. Und das geht eigentlich, auch wenn das Gesundheitssystem nochmal spezifische Fragestellungen hat, geht es darüber hinaus. Ja, es geht um die Strategie der Bundesregierung, wie sie diese jungen Unternehmen, die hier entstehen und auch, ehrlich gesagt, bei größeren, wie da neue Sparten entstehen, wie sie das fördern wollen. Weil, ich meine, das wissen wir alle, es ist einfach irre, ja, was die bürokratischen Hürden angeht, was die Regularik angeht. Wir werden uns jetzt kommt jetzt auch heute ein Podcast zum Thema EU AI Act. Das ist natürlich ein Riesenthema. Wir dürfen da nicht abgehängt werden. Die Unternehmen müssen weiter da auch Geschäftsmodelle entwickeln können. Und das ist auf dieser Metaebene für uns natürlich extrem relevant auch. Und da haben wir dann auch, natürlich mit anderen Verbänden, Startup-Verband und so weiter, ähnliche Fragestellungen sozusagen. Und, aber klar, spezifisch aufs Gesundheitswesen. Ja, das ist nochmal ein sehr, sehr, sehr besonderer Bereich zu gründen, aber auch ein, wie ich finde, wenn ich mit den Gründern spreche, dadurch, dass es eben so hoch reguliert ist, sind es viele, die das wirklich aus Überzeugung machen, die auch in dem Bereich gearbeitet haben. Also wir hatten mal eine Umfrage, waren um 90% hatten jemanden im Gründungsteam, der in diesem Bereich vorher in der Versorgung gearbeitet hat. Also es ist wirklich eine starke Motivation zu sagen, das kann so nicht weitergehen und ich weiß eine Lösung, um es besser zu machen. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für die Politik. Das sind Menschen, die dieses Land in diesem Punkt verbessern wollen, weil manchmal ja entsteht auch schnell so der Eindruck, auch ja durch Schlagzeilen, da will sich jemand nur die Taschen voll machen mit seinem Unternehmen. Klar, der monetäre Aspekt muss irgendwo dann auch passen, aber das ist oft nicht die Motivation, im Gesundheitswesen zu gründen. Aus unserer Erfahrung.
Jetzt hast du eigentlich eine super Überleitung gebracht zu dem Thema Innovation, auch wie die getrieben wird. Also ich habe jetzt rausgehört, das sind oft Leidenschaftstäter, Täterinnen, die dann irgendwie Verbesserungen sehen, Innovation auch treiben wollen. Wie können wir alle jetzt vielleicht auch als Gesellschaft, als Unternehmer, Unternehmerinnen oder auch aus Sicht des Verbandes, ja, das noch gezielter anstoßen, noch vielleicht auch zum gewissen Grad schneller machen, das Ganze, weil ich glaube, es ist ja unbestritten, dass wir vor großen Herausforderungen in unserem Gesundheitssystem stehen. Und natürlich muss alles mit Bedacht auch geprüft werden etc. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das alles Hand und Fuß haben muss. Aber es kann ja sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Themen, Innovationen schneller herangetragen werden, in den Markt eingeführt werden etc. Was sind da so die Hebel, die du siehst, die man machen kann?
Jetzt als Bürger quasi in Deutschland, ja. Also das ist natürlich eine sehr, sehr große Fragestellung. Also ich glaube, Technologieoffenheit ist ein Thema, was wir branchenübergreifend haben. Also zu sagen, okay, ich sehe auch Chancen erstmal und nicht sofort die Risiken. Ich glaube, das ist ja so ein auch sehr deutsches Ding, ja. Also da zu sagen, ich bin da erstmal offen für. Und man weiß ja auch, dass Menschen, die eine Erkrankung haben, sehr viel, ja, sehr häufig auch sagen, ich gebe meine Daten zum Beispiel für einen Forschungszweck, als wenn ich gerade gesund bin und so. Also, aber dass man da vielleicht die Weitsicht hat und sagt, okay, um neue Therapien zu entwickeln, um das weiterzugeben, dann mache ich auch mit, wenn mein Arzt mich zum Beispiel darauf anspricht, ja, und lasse mich darauf ein. Und man muss halt wirklich sagen, die Produkte, die wir im Bereich der GKV haben, insbesondere denke ich da an DIGA, die sind eben auch vielfach geprüft. Ja, also es ist einfach nicht eine App, die ich mir runterlade, sondern das ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, was ganz viele weitere Qualitätsstandards mit sich bringen muss, ja, inklusive eines Wirksamkeitsnachweises. Und aus meiner Sicht ist es da schon super, wenn ich sage, okay, ich spreche zum Beispiel meinen Arzt auch mal drauf an. Dazu muss ich es natürlich erstmal wissen. Das ist klar, dass es das gibt, ja. Also diese grundsätzliche Offenheit gegenüber neuen Technologien und vielleicht auch sogar das Einfordern, ja. Also wenn irgendwie bei der Kasse das vielleicht ja alles noch sehr langsam läuft, dass man auch wirklich da als Patient versucht, sich reinzuhängen. Und ich weiß aber, dass das auch total schwierig ist, ja, weil wenn ich eine Erkrankung habe, ich habe noch ganz viele andere Themen in meinem Leben, da dann die ganze Zeit aktiv zu bleiben. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch so fatal, wenn dann zum Beispiel Patienten angeschrieben werden von der Kasse und gesagt wird, willst du das wirklich nutzen? Ja, das ist halt total schlecht, ja, wenn sich jemand schon aufgerafft hat zu sagen, ich möchte meine Behandlung, meine Erkrankung therapieren und dann wird ihm da noch ein Stein in den Weg gelegt. Und ja, an diesem Mechanismus, also wir arbeiten ja daran, dass das nicht mehr so vorkommt, aber genau, als Patient glaube ich, einerseits die Offenheit zu haben und dann eben auch den Mut da auch die zu sagen, was, wenn was nicht geht und zu melden zum Beispiel, ne? Gibt's ja auch Möglichkeiten.
Ich fand es ganz interessant, dass du jetzt gerade gesagt hast, es handelt sich nicht einfach um eine App, sondern es ist ein zertifiziertes Medizinprodukt. Und ich glaube schon auch aus der Praxis, die ich jetzt selbst auch mitbekomme, dass vielfach auch unser Gesundheitssystem eben drauf ausgelegt ist, eben, das hatten wir auch eingangs ja schon, irgendwie eher auf Situationen zu reagieren, medizinischer Art, und dass dann solche neuen Ansätze dann auch nicht die Wertigkeit erfahren, die sie eigentlich verdienen, weil wir einfach durch unsere digitale Nutzung in den letzten Jahren, seit es eben Apps gibt, uns auch an gewisse Themen wie kostenlose Nutzung, schnelle Verfügbarkeiten etc. gewöhnt haben. Was können denn aus deiner Sicht Anbieter von so digitalen Anwendungen hier vielleicht noch besser machen, um diesen großen Mehrwert, den so ein medizinisches Produkt auch mitbringt, nach außen zu tragen, also dass es auch in der Wertigkeit wahrgenommen wird?
Ja, einfach die Kommunikation der Anforderungen, die das Produkt erfüllt. Und das ist natürlich immer so ein bisschen trocken, wenn man irgendwie eine ganze Reihe von Qualitätszertifikaten, Pentests, Datenschutzdatensicherheitszertifikaten und so weiter dann vorliegt. Da kann ja erstmal keiner was mit anfangen. Also zumindest nicht, wenn man da ein bisschen thematisch drin ist. Aber das ist eben auch ja, die Aufgabe, vor der wir auch als Verband stehen, wirklich transparent zu machen, wie komplex ist eigentlich der Prozess und was muss ich eigentlich alles vorlegen, damit ich überhaupt jetzt im Fall der DiGA gelistet werden kann. Und du sprichst, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt an. Ich habe auch mal überlegt, was so ein Vergleich sein könnte. Also wenn ich jetzt an den pharmazeutischen Bereich denke, aus dem ich ja komme, ist es, du kannst vielleicht auch zwei Spritzen haben. Eins ist das neueste Substanz, super komplex hergestellt. Das andere ist Natriumchlorid, ja, NaCl-Lösung oder so. Und du würdest es jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht sehen, dass das eine so viel, also ein krasse wissenschaftliche Weg hinter sich hat, Innovation ist, super komplex in der Produktion. Und das ist, glaube ich, auch zum Teil genau das Thema bei einer App, weil man denkt, ja, das ist halt eine App, ja. Und man sieht eigentlich gar nicht, was das für ein unterschiedliches Produkt ist, ja. Und das zu erklären, ist auf jeden Fall nicht einfach, aber die Mühe müssen wir uns machen. Und vor allen Dingen kann man natürlich auch sehr gut, die Studiendaten liegen ja dann vor, auch zeigen, okay, um so und so viel Prozent hat sich ja die Symptomatik einer Erkrankung zum Beispiel verbessert.
Spannender Blick, ja, weil, so wie du sagst, zum einen gibt es ja DiGAs jetzt 3 Jahre, gehen ins vierte Jahr, ne? Und also da fehlt sicherlich auch noch eine Erfahrung, wie in der Schulmedizin hat es ja auch Jahrzehnte gedauert oder in der Pharma. Da gibt es ja auch diese Kämpfe zwischen den einzelnen Parteien. Das ist sicherlich auch eine verkrustete Struktur, die versucht ihr jetzt aufzubrechen, das habe ich rausgehört, also ganz klar. Jetzt hast du vorher noch einen Punkt angesprochen und das finde ich nochmal wichtig rauszuheben. Wir reden dann über das Gesundheitssystem, über die Stakeholder, ob es jetzt Ärzte sind, Krankenkassen oder auch die DiGA-Hersteller. Aber wie schafft ihr es dann auch in Richtung der Patienten zu gehen? Weil ich glaube, aus meiner persönlichen Sicht ist das ein sehr, sehr großer Hebel und da fehlt es noch an einer, wie soll ich sagen, digitalen Gesundheitskompetenz. Seid ihr da auch unterwegs und vor allem, wie schafft ihr es, so wie du es gerade auch beschrieben hast, diesen Unterschied von einem Medizinprodukt, einer DiGA zu einer normalen, in Anführungszeichen, Lifestyle-App, nenne ich es jetzt mal, herzustellen? Was macht ihr da, um die Patienten auch nochmal zu stärken und zu sensibilisieren? Weil es ist ein wichtiger Punkt, weil die fordern das ja nicht ein. Also die sind ja nicht so weit gebrieft und sagen, ich brauche jetzt eine Therapie, sondern die sehen nur, das ist eine App und bringen das nicht in Verbindung mit einer Therapie, mit einer Ergänzung.
Ja, nee, das ist ein wichtiger Punkt. Also erstmal haben wir einige Forderungen, die sich um den Bereich Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz und auch Pflegekompetenz übrigens, auch für den Bereich der Pflege gilt das, richten. Also in dem Bereich arbeiten wir schon. Wir haben zum Beispiel auch auf unserer Homepage mal dargestellt, wie werden zum Beispiel Patienten eigentlich einbezogen bei der Entwicklung einer Anwendung? Also, dass man auch mal zeigt, wie ist eigentlich so ein Entwicklungsprozess von einer digitalen Lösung. Wir haben natürlich als Verband die Schwierigkeit, unsere Mitglieder sind in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Ja, und das ist schon primär Aufgabe der Unternehmen, natürlich in ihrem Erkrankungsgebiet sozusagen da zu schulen, was wir natürlich auch indirekt, wie gesagt, über diese Schulung der Healthcare Professionals machen. Aber das ist quasi was wir im Verband nicht leisten können, bei so vielen unterschiedlichen Indikationen, dass wir da für jeden nochmal das Patientenkollektiv sozusagen adressieren. Aber wir sprechen natürlich mit Patientenorganisationen und genau, sind da im Austausch, wo es sich eben anbietet. Aber genau, also diese grundsätzliche Schulungsleistung von allen potenziellen Patienten in allen potenziellen Indikationen ist quasi auch da wieder, muss man priorisieren außerhalb des Möglichkeitsraums, sondern wir gucken eben, was können wir auf der politischen Ebene erreichen, wo Patienten stärker eingebunden werden sollen, wo sie stärker geschult werden können. Ja, und genau. Und vereinzelte Austausche haben wir auch, klar.
Okay, na, super. Also ich denke, du hast recht, man kann nicht alle abholen, aber wenn ihr mit den Vertretungen, mit den ja, Selbsthilfegruppen etc. sprecht und da unterstützt und aufklärt, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt hast du gerade noch ein Thema angesprochen. Sehr spannend. Wir haben jetzt viel über DIGAs gesprochen und Telemedizin. Du hast jetzt gerade die Pflege angesprochen. Wir haben ja auch viele Startups, Zuhörer und Zuhörer aus dem Pflegebereich hier. Lass uns da vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen. Warum funktioniert das Thema DIPA nicht wie DIGA? Also es sind ja zwar unterschiedliche Anwendungen, digitale Pflegeanwendungen, aber wo seht ihr als Verband gerade die größten Hürden und die Schwierigkeiten, warum es noch keine wirklich zertifizierte DIPA gibt?
Genau, also das hat wirklich ganz klar mit den Rahmenbedingungen zu tun, wo wir tatsächlich seit Tag 1 vorgewarnt haben. Also wir haben ganz, ganz früh, als der erste Referentenentwurf vorgelegt wurde, gesagt, so wird das nicht gut funktionieren. Also es gibt ein paar große Themenblöcke, die jetzt eben auch Thema sind. Und es gibt ganz viel nachgelagerte Fragestellungen, wo die Probleme erst kommen werden, wenn die ersten DIPAs auf dem Markt sind. Einer der Riesenthemen ist, dass das Erprobungsjahr fehlt. Und es so ist, dass wenn ich als Hersteller diese Studie durchführe, auch gar nicht 100% weiß, ob sie akzeptiert wird. Das heißt, ich muss einen Investor finden, weil das ist ja auch teuer, so eine Studie durchzuführen, der mir das Geld gibt, ohne dass ich weiß, okay, damit kriege ich die Zulassung. Das ist schon mal super schwierig im aktuellen Umfeld, ja. Und aus unserer Sicht muss das eingeführt werden, ja. Es muss auch die Erprobungsjahrmöglichkeit geben. Das Zweite ist, dass jetzt in der Pflege nicht so ist wie bei Erkrankungen, dass ich ein Symptom habe, was ich dann mit einer Anwendung therapieren kann, sondern dass es ein komplexes Gefüge ist zwischen Pflegekraft, Angehörigen, Pflegebedürftigen und viele Lösungen in der Pflege eher Plattformlösungen angelegt sind. Und da ist eben diese Evidenzmessung relativ schwierig. Also zu sagen, wie messe ich jetzt dieses Konstrukt, was ich da habe, in einem konkreten Endpunkt in der Studie. Also auch da haben die Hersteller Probleme damit, sich in dieses Gefüge reinzugeben. Ja, also da wäre zum Beispiel auch Frage, ob man ein Expertengremium einsetzt und sagt, okay, gibt es eben auch eine Möglichkeit, das Zulassungsverfahren nochmal anders zu gestalten. Ja, das sind vielleicht so die beiden allergrößten Themen. Und was wir natürlich auch sehen, ist, dass es im Bereich der Pflege weniger validierte Fragebögen zum Beispiel gibt. Und wenn die Vorgabe ist, okay, ihr müsst das aber haben, dann schaffe ich es als Hersteller nicht, nochmal komplett eine Studie zu machen, nur um einen Fragebogen zu validieren, um dann meine eigene Studie zu machen. Ja, also da hoffen wir natürlich auch, dass das BfArM da kulant ist und eben das akzeptiert, so wie der aktuelle Stand ist in der Pflegewissenschaft. Das sind jetzt nur so ein paar. Wir haben noch weitere, die sich dann um ergänzende Unterstützungsleistungen von den Pflegekräften drehen, die da eben auch eine Rolle spielen sollen. Aus unserer Sicht muss da ganz dringend ein Jahresbudget rein und es muss auch eine stärkere Planbarkeit, was den Preis angeht, denn wir haben ja einen 50-Euro-Deckel da drin, der sich auf EOL und DIPA bezieht, sodass die Frage ist immer als Hersteller, was habe ich denn nachher eigentlich für einen Preis, weil diese EOL, diese ergänzende Unterstützungsleistung, muss ja auch noch ausgehandelt werden. Also da sind relativ viele Webfehler und wir hoffen aber trotzdem sehr, dass wir bald die erste DIPA im Verzeichnis sehen und dann eben auch nochmal die Rahmenbedingungen verbessern können in einem der nächsten Gesetze.
Lass uns dann nochmal ein bisschen rauszoomen aus dem Thema und nochmal so auf eure Ziele schauen in den nächsten Jahren. Also vielleicht auch auf deine persönlichen Ziele, aber natürlich auch auf die des Spitzenverbandes. Was wollt ihr in den nächsten Jahren auch ganz konkret erreichen?
Genau, also wir, ich hatte ja schon gesagt, dass wir für unser Unternehmen den Weg ebnen für ein digitales Gesundheitssystem, das für jeden jederzeit und von überall zugänglich ist. Das ist ja der Riesenvorteil von digitalen Lösungen. Und wir wollen in Deutschland, aber auch darüber hinaus in Europa, das ist für uns auch ganz klar, dass es nicht an den deutschen, an der Grenze endet, wollen wir das Thought Leadership unserer Mitglieder im Bereich Digital Health ja an den richtigen Stellen herantragen. Wir wollen, dass es zu mehr Nutzung von digitalen Gesundheitsangeboten kommt. Und für die Mitglieder wollen wir natürlich der maßgebliche Verband sein, ja, für alle, die digitale Gesundheitslösungen anbieten. Und ja, also das heißt, ganz klarer Fokus auch mit Blick auf Europa. Ich selber bin jetzt schon Teil eines Advisory Boards, was sich um einen europäischen Zulassungspfad für Digital Medical Devices kümmert. Und wir haben jetzt auch schon tolle Partnerschaften mit anderen Verbänden in Europa. Und wir glauben, das ist dann die Zukunft, ja, ein europäischer Binnenmarkt in diesem Bereich. Und da machen wir einen stark. Hauptfokus ist aber natürlich auch die deutsche Politik, weil da ist auch noch genug zu tun.
Da hast du wohl recht, wobei ich das auch wichtig finde, wenn ihr da im europäischen Ausland unterwegs seid, weil man sieht ja in anderen Ländern, gerade das Thema DIGAS wird ja immer auch jetzt in anderen Ländern adaptiert, ne, verbessert, eingesetzt, kommen die ersten Lösungen. Also so falsch kann der Ansatz auch nicht gewesen sein, der damals gefahren worden ist. Also ich denke, wir können jetzt noch ganz, ganz viele Themen besprechen. Erstmal danke, dass du uns abgeholt hast in dem Punkt zum Spitzenverband. Ich denke, die Zuhörerinnen, die Zuhörer haben einen guten Einblick bekommen, für was ihr steht, was ihr macht. Dann vielleicht nochmal zum Schluss ein, zwei Fragen nochmal persönlich zu dir. Du hattest ja am Eingang gesagt, du kommst aus der Pharma, du hast jetzt diesen Geschäftsführerposten beim Verband. Wie hältst du dich aber persönlich selber fit? Was machst du? Gibt es irgendwelche Themen, wo du sagst, das sind solche, ja, Regeln in Anführungszeichen, die du tagtäglich machst, um eben auch dieser Herausforderung und dieser Schnelligkeit Herr zu werden oder Herrin zu werden, um gesund zu bleiben?
Ja, also tatsächlich privat beschäftige ich mich gerade viel so mit dem Longevity-Thema, was ja vom Silicon Valley rüber schwappt und was super interessant ist, ist, glaube ich, noch viel zu beforschen, was die Ansätze angeht. Aber das ist einfach das Riesenthema, weil jeder, der dann Richtung 40 geht oder auch drüber ist, findet das natürlich total spannend. Was kann ich machen? Wie kann ich eigentlich meinen Lifestyle ändern? Das ist jetzt, wie gesagt, nicht so sehr im Bereich Erkrankung, aber auch, denn Erkrankungen sind ja oft eine Folgeerscheinung des Alterns, ja, weil das Immunsystem einfach nicht mehr so fit ist. Und was ich jetzt tatsächlich mache, und ich glaube, die Sachen sind zumindest nach meinem Kenntnisstand relativ gut erforscht, ist eben das Fasten. Also das heißt, relativ lange auf Nahrung zu verzichten. So bei mir, ich schaffe so 14 Stunden, mehr schaffe ich nicht. Aber man sagt, ne, diese Autophagie, die dann einsetzt, die Zellerneuerung auch, dass das wirklich gut ist. Sonst kalt duschen versuche ich jetzt auch mit zu integrieren. Und natürlich Bewegung. Das ist bei einem Job, der sonst auch viel vorm Rechner ist, essentiell. Und diese drei Punkte für sich genommen, die machen mir sozusagen, damit bin ich schon ganz gut bedient im Alltag. Und damit glaube ich, wenn man, ich glaube, ungefähr 80% der Dinge, die man machen kann, sind in diesem Lifestyle-Essensbereich und Bewegungsbereich. Und der Rest ist dann nochmal besondere Substanzen. Das finde ich natürlich pharmazeutisch auch interessant. Welche Wirkmechanismen sind da gerade, werden da gerade erforscht? Ja, aber da nehme ich gerade noch nichts. Aber kann ich euch berichten, soll ich das mal irgendwann tun.
Und wenn du jetzt auf die verschiedenen Gesundheitsmythen vielleicht auch schaust, gibt es da einen bestimmten, den du ja vielleicht auch aus der Welt räumen wollen würdest? Und welcher wäre das?
Mythen?
Ja, oder irgendetwas, was dich super stört, wo du sagen würdest, okay, wenn das weg wäre, dann hätten wir schon viel erreicht. Missverständnissen etc.
Jetzt so was zu Lifestyle-Sachen angeht.
Boah. Will kann auch generell, könnte auch fachlich sein. Also das muss jetzt nicht nur aus dem persönlichen Blick sein, aber natürlich eine persönliche Einschätzung deinerseits, wo du sagen würdest, da würde sich das ganze Gesundheitswesen in Deutschland deutlich vielleicht auch verbessern, wenn du das ja rausstreichen könntest.
Also so eine ganz, so ein was immer falsch kommuniziert wird oder so, das müsste ich echt mal so ein bisschen drüber nachdenken. Aber was ich total spannend fand, wir hatten es jetzt auch kurz ja angeschnitten, das Thema Prävention. Und wir haben ja letztes Jahr auch ein eigenes Veranstaltungsformat, die Preventure, ins Leben gerufen. Und die wird auch dieses Jahr weitergehen. Und was mir nochmal so klar geworden ist, dass das so ein holistisches Thema ist. Das heißt, es geht schon in der Schule los, ob du die Kinder zwischendrin mal aufstehen lässt und so. Und das haben wir ja zum Beispiel damals bei der Konferenz auch gemacht. Alle sind zwischendurch mal einmal aufgestanden, wurden eben auch dazu animiert, es zu tun. Und wie sehr quasi diese Habits, die du irgendwie einführst, das Leben entweder also verbessern und eben auch die Gesundheitswerte und Prävention von Erkrankungen irgendwie ermöglichen. Und das ist irgendwie aus meiner Sicht noch nicht so in der Breite angekommen, was wir da eigentlich für Möglichkeiten haben, die nicht so viel kosten, ja. Und das das treibt mich natürlich nach wie vor, dass man da schon sehr früh anfängt und ja, eben diese Learnings, die wir eigentlich sehr klar schwarz auf weiß haben, auch in den Alltag schon von Kindern integriert.
Also lassen wir es so stehen, kann ich nur unterstreichen oder können wir unterstreichen. Letzte Frage, also erstmal danke für die ganzen Ausführungen, für die Einblicke. Letzte Frage wäre jetzt, also wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern darf sich bei euch melden und vor allem, du hast vorhin Social Media angefunden, wo seid ihr am meisten aktiv, wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer euch finden, also den Spitzenverband finden, euch folgen, Newsletter abonnieren, solche Themen?
Ja, genau. Also wir sind, unser Haupt-Social-Media-Organ ist LinkedIn. Wir sind noch bei X, aber ehrlich gesagt nicht mehr ganz so aktiv da. Auch bewusst, also wir haben uns bewusst entschieden, dass LinkedIn unser Hauptkanal ist. Also darüber sehr gerne uns eine Nachricht schreiben. Ansonsten, genau, kontakt@digitalversorgt.de ist so die Adresse, wo auf jeden Fall jemand sich meldet. Wir haben auch eine Telefonnummer auf der Homepage, da könnt ihr immer anrufen in unserer Geschäftsstelle, wenn ihr Fragen habt. Wer soll sich bei uns melden? Wirklich gerne alle, die sich für digitale Gesundheitsversorgung interessieren. Wir sind natürlich ein Unternehmensverband, also wer Mitglied werden möchte, da sind alle Unternehmen, die sich irgendwie in dem Bereich sehen, sehr, sehr herzlich willkommen. Aber sonst natürlich auch sehr gern für Austausch zum Thema. Da freuen wir uns.
Prima, dann vielen herzlichen Dank, Anne, dass du uns heute diese Einblicke in die Verbandsarbeit gegeben hast, aber auch in eure Ziele und wie du den Markt auch einschätzt. Das hat sicherlich dem einen oder anderen auch wirklich weitergeholfen jetzt in der Entwicklung seines Startups. Und daher auch schon mal an dieser Stelle herzlichen Dank. Und wir hören uns ja nochmal in einer zweiten Episode.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht.
Vielen lieben Dank, Anne, für deine Zeit.